ARD Sound.
So, mi. Woo. Mi. Man merkt schon, wir sind heute ein bisschen alberner. Joscha macht schon so Lockerungsübungen, weil wir sind heute nur zu zweit. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei KI und jetzt zu einer FAQ-Folge. Also alles, was ich und was ihr schon mal über künstliche Intelligenz wissen wolltet. Hallo, Aljoscha.
Ja, hallo Simon. Heute bin ich der Gast und Host in einer Person. Ich bin Aljoscha Burchert, bin Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz.
Und ich bin Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin beim Saarländischen Rundfunk. Und wir haben das in unserer ersten gemeinsamen Staffel, haben wir mal so eine FAQ-Folge gemacht. Bei mir brannten noch so viele Fragen rund um KI unter den Nägeln. Und dann habe ich auch ein bisschen so in meiner Community gesammelt und über E-Mail, kiundjetzt@sr.de. Und da kamen dann auch nochmal ganz viele. Und irgendwie hat sich herausgestellt, dass es ganz gut ankommt, unsere FAQ-Folgen. Und deswegen machen wir das jetzt regelmäßig.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Aljoscha, aber bevor wir da reingehen, du hast mir erzählt, du hattest einen wichtigen Termin und zwar in einem ganz berühmten Restaurant in Berlin, wo auch unsere Ex-Kanzlerin gerne hingegangen ist. Du warst im Borchardt. Was hast du da gemacht? Da will ich unbedingt auch schon mal hin.
Ja, also ich war sozusagen Teil einer von Leuten, die für eine Versicherung arbeiten und die sich verdient gemacht haben. Und denen wurde also ein schöner Nachmittag spendiert in Berlin. Mhm. Und ich war Teil des Programmpunkts und durfte dann abends mit denen essen gehen, eben im Borchardt. Und im Jahr zuvor haben die da wohl Promis gesehen. Da war also wohl Heidi Klum und Kaulitz und so weiter und so fort. Und ich war jetzt natürlich auch schon voller Vorfreude darauf, aber ich muss dich ein bisschen enttäuschen.
Keine Promis?
Also diesmal, ich habe sie nicht erkannt. Es sah eher nach Leuten aus, die gerne mal Promis sehen würden, aber davon viele.
Oh nein, ich will da deswegen hin. Dann bin ich ja nur eine der Masse. Aber du warst wahrscheinlich der Promi.
Aber ein Kumpel von mir, der war kürzlich da und der wollte mich mitnehmen, ich konnte aber nicht. Und dann sagte er, du hättest Til Schweiger gestern ignorieren können. Und ja, und ich war nicht dabei.
Du hättest eigentlich quasi der neue Bildreporter werden können, 50 Euro verdienen, ja, und dann erzählen können, was Til Schweiger am Nachbartisch erzählt hat. Hast du denn das berühmte Schnitzel gegessen?
Selbstverständlich habe ich das Schnitzel gegessen.
Und?
In Ordnung.
War in Ordnung. Hat dann dafür nur 300 Euro gekostet.
Ja, genau. Man guckt ja dann nicht rechts, wenn man eingeladen ist, aber ja.
Ich finde das ja interessant. Du erzählst ja immer mal wieder so off the records, wenn wir vorher oder nachher plaudern, dass du irgendwo als Programmpunkt bist. Das DFKI, also das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, für das du arbeitest, das schickt dich ganz gerne mal rum, ne? Damit du ein bisschen von KI erzählen kannst.
Eigentlich andersrum. Ich habe mir so ein bisschen dieses Profil zusammengebaut, weil es mir eben Freude macht, über KI zu reden und weil ich das eben auch für wichtig erachte, mit vielen Leuten drüber zu reden, Ängste zu nehmen, Mut zu machen und auch zu sagen, was schiefgehen kann. Und deshalb ist es so, das ist jetzt nicht jeder meiner Kolleginnen oder Kollegen, die so viel unterwegs sind wie ich, das ist schon so ein bisschen die Ausnahme. Aber du weißt, mir macht's Freude, man lernt viele Leute kennen und kann eben hoffentlich dafür sorgen, dass hier in Deutschland Gutes passiert mit KI.
Ja, ich war, während du im Borchardt warst, war ich dann bei uns in der Kantine. Da gab es Bratkartoffeln. Die waren auch gut.
Esse ich sehr gerne. Kriegt man zu Hause auch nie so hin.
Grüße an die SR-Kantine. Genau. So, starten wir mal rein. Ich bin total im Jugendslang angekommen, wie man merkt. Ich habe aber letztens schon im Podcast gehört, es ist wieder out, das zu sagen. Ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben. Erstmal würde ich gerne von dir wissen, Aljoscha, wo stehen wir eigentlich gerade in Sachen KI? Was würdest du sagen? Wir haben ja mit Wolfgang Walster vor ein paar Folgen über die Geschichte gesprochen. Wenn wir mal auf diesem Zeitstrahl der Entwicklung sind, wo sind wir da? Zwischen KI wird geboren, es werden Kabel umgesteckt und Robocop übernimmt die Weltherrschaft.
Ich finde, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo KI einfach in bestimmten Bereichen so viel kann und so produktiv eingesetzt werden kann, dass eigentlich für mich das Spannendste jetzt ist, wie können wir es jetzt wirklich produktiv einsetzen, und dazu gehört eben auch, wie können wir die Qualität kontrollieren, wie können wir sicherstellen, dass die Leute aufgeklärt sind darüber, was die Systeme können, was sie nicht können, wie können wir die Prozesse so bauen, dass die Menschen sich weiterhin in ihrem Job gut fühlen, gewertschätzt fühlen, mit diesem Tool halt gut arbeiten können. Ich denke, wir sind wirklich an einem Moment, wo man diese jetzt doch vielleicht etwas eher langweiligen Hausaufgaben machen kann. Wie kommen wir jetzt wirklich zu einem guten Einsatz und nicht so, wie es jetzt derzeit ist. Alle haben das auf den privaten Geräten, auf den Knien. Und wenn Schatten-KI ist ja das große Stichwort, ja, alle nutzen es irgendwie, aber viele dürfen es dann gar nicht sagen im betrieblichen Umfeld wegen Datenschutz und so weiter und so fort. Im Moment sind wir in so einem bisschen wackeligen Zustand eigentlich.
Hm. Du träumst ja auch immer davon, auch wenn wir Termine miteinander absprechen, dass das bald alles mit der KI läuft. Ich denke, wir werden dazu noch mal eine eigene Folge machen in naher Zukunft. Aber wie genau kann man sich das denn dann vorstellen? Also wie kann künstliche Intelligenz uns quasi im Alltag und bei so langweiligen Sachen wie E-Mails und Terminen und so weiter entlasten?
Na, es gibt jetzt auch Leute, die machen das heute schon. Vielleicht hat man das mitgekriegt, diese Open-Claw-Geschichte, dass es eben ja auf einem kleinen Mac Mini oder so kann man sich seine eigenen agentischen Assistenten installieren. Und das, ich kenne auch Leute, die machen das. Die haben dann auch mehrere solche sogenannte Agenten laufen. Die lesen alle E-Mails mit, die lesen deinen Kalender mit, die haben Zugriff auf deine Dokumente und so weiter. Und die können dann eben, je nachdem, wie man sie einstellt, können die dann selbstständig kommen und können sagen, hey Simin, möchtest du nicht noch die Mail von sowieso beantworten? Ich habe da schon mal was vorgeschrieben. Oder du musst noch den Termin mit Aljoscha bestätigen. Zum Beispiel hast du am 20.04. im Kalender noch Platz. Soll ich ihm eine Mail schreiben und fragen? Oder sie machen es gleich. Hm. Ja, du lässt es einfach gleich für dich machen. Du, je nachdem, wie du das eben einstellst. Die können dann da anrufen, können mit Leuten Terminvereinbarungen führen, währenddessen in deinen Kalender gucken und so weiter und so fort. Technisch ist vieles von dem möglich. Ist jetzt so ein bisschen Geschmackssache, ob man das mag. Und natürlich auch heute Fragen des Datenschutzes und so weiter sind bei diesen Avantgarde-Teilen natürlich noch ein bisschen problematisch.
Aber wenn man das zum Beispiel sieht, wenn über Teams, das nutzen wir ja, das nutzt ihr auch, wenn dann da zum Beispiel so ein Podcast-Aufzeichnungstermin reingestellt wird, dann landet der automatisch auf meinem Handy in meinem Kalender. Das ist wahrscheinlich schon ein erster Schritt, oder?
Ja, aber ich meine, das ist eine normale Verknüpfung von Tools. Das ist normale IT sozusagen. Idealerweise wären natürlich die Tools auf dem Computer alle miteinander verknüpft, aber das kennen ja Leute auch. Das ist eben nicht die ideale Welt. Oft hast du verschiedene ältere Systeme noch irgendwie in deinem beruflichen Umfeld, wo du dich da neu einloggen musst und musst da irgendwas rausholen und nur du weißt, welche 2-3 Schritte du jetzt machen musst, um die Daten in das andere Tool zu kriegen. Und an solchen Stellen wird jetzt eben auch so eine Mischung von Prozessautomatisierung plus KI dann eingesetzt, kann uns eben auch helfen, ich sag mal, Prozesse, die nicht ganz optimal laufen, dann zu überbrücken, bis wir mal irgendwann neue Tools haben, die vielleicht dann, ja, wie gesagt, für einen Kalender Eintrag aus dem einen ins andere Tool zu bringen, brauchst du ja eigentlich keine KI, aber Stimmt. Manchmal eben doch.
Ja, aber vielleicht ist dann dieser Agent, der dann weiß, Aljoscha hat in seinem privaten Familienkalender irgendwie nachmittags Turnen mit den Kindern und kann dann schon darauf antworten, nee, dann kann er keinen Podcast aufzeichnen.
Das wäre natürlich praktisch. Oder soll ich ihn nochmal rückfragen oder? Da kann man sich alle Spielvarianten überlegen.
Ja, ich habe in letzter Zeit viel drüber nachgedacht, über eine Sache, und zwar habe ich von Claude öfter gehört. Also ich habe vor kurzem einen Podcast gehört bei unseren Kollegen vom KI-Podcast, und die haben ganz lange darüber gesprochen, und da habe ich drüber nachgedacht, weil die dieses neue Tool oder dieses Update als Superintelligenz bezeichnet haben. Kannst du da mehr zu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Fangen wir mal mit dem Begriff Superintelligenz vielleicht an. Das ist jetzt kein geschützter Begriff. Und da steckt Intelligenz drin, und Intelligenz ist auch schon ein Begriff, der sehr weit gefasst ist. Ne? Du weißt, also Intelligenz bezeichnet Fähigkeiten, die Menschen oder Tiere haben, die sehr unterschiedlich sind. Die kommen in verschiedene Geschmacksrichtungen. Wir haben zum Beispiel die kognitive Intelligenz, das ist eine Textaufgabe lösen, das ist vielleicht eine Reihe fortsetzen, das, was man so aus dem klassischen Intelligenztest kennt. Ja? Dann gibt es emotionale Intelligenz, habe ich Zugriff auf meine eigenen Gefühle oder die Gefühle von anderen Leuten, verstehe ich die, kann ich da irgendwie gut drauf reagieren. Und dann gibt es Handlungsintelligenz. Ja, wenn ich in der freien Landschaft irgendwo ins nächste Dorf laufen will und da ist ein Fluss, laufe ich dann direkt drauf zu und habe ein Problem, oder weiß ich, dass ich ein bisschen rechts oder links auch manchmal laufen muss, bis eine Brücke kommt. Ja, sowas ist Handlungsintelligenz oder Werkzeuggebrauch. Ja, der Schimpanse, der eben den Stock nimmt, um den Honig aus dem Glas rauszukriegen. Also ganz, ganz verschiedene Arten von Intelligenz. Und früher hat man sich dann so überlegt, wenn KI in all diesen Intelligenzbereichen gleich gut ist wie der Mensch, dann brauchen wir ein Wort dafür. Und das hat man allgemeine Intelligenz genannt oder Artificial General Intelligence, also allgemeine KI. Das war früher der Begriff, von dem man so geträumt hat. Ja, irgendwann wird es vielleicht mal so sein, dass KI in all diesen Bereichen so gut ist wie der Mensch. Und dann hat man aber heute gedacht, hey, die KI-Systeme sind zum Teil schon besser als Menschen und sind so toll und so cool, wir brauchen den nächstgrößeren Begriff. Und das hat man dann eben die Superintelligenz genannt. Das ist dann, KI ist in all diesen Bereichen besser als der Mensch. Ja, das wäre sozusagen mal der Begriff Superintelligenz. Also kann alles, aber supererer als wir. So. Mhm. Das wäre eben die Superintelligenz. Offensichtlich haben wir die nicht heutzutage. Ich glaube, so viel kann man sagen. Bei Claude redet man jetzt viel über Claude Code. Das ist also das Sprachmodell von Anthropic, was programmieren kann, was eben für Code geeignet ist. Also es kann auch Excel-Sheets programmieren, also alles, was irgendwie Code ist.
Also alles, was ich nicht kann vor allem.
Genau, alles, was man nicht kann oder nicht können will. Mhm. Und das kann wirklich erstaunliche Dinge inzwischen. Also wenn du jetzt ein mittelgroßes Programmierprojekt hast, ich möchte eine Webseite bauen mit einer Datenbankanbindung und Anmeldesystem und dann sollen da diese Bilder und diese Texte und so in geordneter Art und Weise in geeigneten Reitern irgendwie untergebracht werden, dann kann man das in normaler Sprache dem Teil sagen und dann rennt das los. Dann ist das so und dann ist es zum Teil wirklich in der Lage, erstmal einen Plan zu machen und dann so verschiedene Rollen zuzuweisen. Du machst jetzt mal das Nutzerinterface und du baust mal die Datenbank darunter und baut dann sozusagen kleine KI-Subagenten oder wie die das nennen, die dann halt loslaufen und die dann wirklich auch zwischendurch fragen, soll ich das machen? Darf ich auf dieses Dateisystem da zugreifen? Möchtest du das so oder anders? Also wirklich für Programmiererinnen und Programmierer eine unheimliche Hilfe. Also ganz, ganz toll. Und trotzdem, das ist super, ja, das ist auch super, das kann man auch super nennen, das nutzen die Leute, das hilft. Und trotzdem möchte ich es ein kleines bisschen relativieren, denn ich möchte jetzt, ich habe ja selber früher viel programmiert, also ich spreche auch von mir selber. Man braucht viel Wissen dafür, man hat viel Verantwortung, man braucht viel Überblick, aber es ist jetzt nichts, wo man das Rad ständig neu erfinden müsste. Ne? Es ist doch ein relativ, das Abarbeiten von Bibliotheken ausprobieren, zusammenstecken, Pläne machen, größere Pläne machen und so weiter. Und das ist eben, das können diese KI-Systeme einfach gut. Aber wenn du jetzt ein neues...
Wenn man das schon Superintelligenz nennt, wie nennt man denn eine das, wirkliche Superintelligenz?
Ne? Ja. Also ich sag mal, wenn du jetzt was noch nicht so da ist, du möchtest jetzt irgendwie ein interdisziplinäres Wissensgebiet das erste Mal beforschen und ich brauche dafür ein Forscherteam, was verschiedenes Wissen da einbringt und so weiter, dann würden die Systeme eben nicht so gut funktionieren. Ja, das ist eben, weil es hier eine relativ überschaubare syntaktische Aufgabe ist, können die das sehr, sehr gut und es ist super, können wir auch stehen lassen.
Bleiben wir beim Thema Chatbots. Das ist ja nun das, wo die meisten von uns dann im Alltag tatsächlich mit aktiv Berührung haben. Klar, wenn man in Suchmaschinen eine Frage reinschreibt, dann kriegt man da auch schon KI-Antworten. Aber ich entscheide mich ja ganz aktiv dafür, einen Chatbot zu nutzen. Und deswegen haben wir da auch öfter mal viele Fragen. Zum Beispiel wurde mir eine Frage zugeschickt und zwar, wie kann man denn bei Texten einfach erkennen, dass sie mit einer KI geschrieben sind? Hintergrund ist, dass die Person, die mir das gesagt hat, Lehrerin ist und oder geschrieben hat, Lehrerin ist und das natürlich in der Schule immer häufiger begegnet, haben wir ja auch schon in einer unserer Folgen drüber gesprochen. Aber ich habe auch gehört, dass es da so Formulierungen gibt, wo man immer ganz leicht erkennen kann, ah, das war jetzt ChatGPT oder ach, das war Gemini.
Wobei das natürlich auch weniger wird. Ne? Also das ist auf jeden Fall, kann man mal festhalten, dass die KI-generierten Texte mit jeder Modellvariante menschlicher und ununterscheidbarer werden. Also es wird immer, immer schwieriger, auf jeden Fall KI-generierte Texte von menschlichen zu unterscheiden. Ja, es gab mal bestimmte Muster, die haben dann bestimmte Formulierungen verwendet. Das macht möglicherweise dann die nächste Variante schon nicht mehr. Automatische Tools, so wie man früher Plagiatserkennungssoftware hatte, funktionieren halt mittelgut. Faustregel ist, bei kurzen Texten ist es schwieriger zu erkennen, ob es KI generiert ist, also nur einen Absatz oder einen Satz oder eine kurze Mail oder so. Bei längeren Texten ist es dann einfacher, aus den Gründen, weil da eben bestimmte Muster, vielleicht bestimmte Regelmäßigkeiten dann drin sind, die man KI oder vielleicht sogar einem spezifischen System zuordnen kann. Nun können die Schülerinnen und Schüler, liebe Schülerinnen und Schüler, können natürlich auch eingreifen und können eben was verändern. Und dann wird es halt wirklich schwierig, ja, wenn dann Menschen rangehen und so schlau sind und oder beziehungsweise manche gehen ja auch hin und nehmen ein zweites KI-System und sagen, mach mal ein paar Fehler rein und so weiter. Es ist alles, alles möglich und dann wird es halt wirklich schwierig. Aber ich habe auch mit Leuten drüber gesprochen. Einmal gibt es ja die Haltung, das haben wir auch schon so ein paar Mal hier diskutiert, dass man sagt, ich glaube gar nichts mehr. Also jeder Text, der irgendwo kommt, der mir nicht gefällt, wow, ist wahrscheinlich KI generiert. Also man kommt in so, ich sag mal, so einen Kulturpessimismus rein und sagt, ich lese keine Texte mehr. So ein bisschen wie Helge Schneider, ich lese keine Zeitung mehr, steht ja doch jeden Tag was anderes drin.
Genau, ja.
Ja, dass man so ein bisschen so sagt, das macht mir alles keinen Spaß mehr. Und ich habe aber den auch mit Leuten diskutiert, dass man vielleicht auch doch ein Sensorium entwickelt dafür. Ja, dass man einfach wirklich so wie bei den Bildern auch echt ein Sensorium entwickelt und merkt, das ist hier wieder KI generiert und jenes eben dann doch nicht, dass wir doch zu unterscheiden, besser unterscheiden lernen, als wir das heute können. Und dann habe ich so ein bisschen selber drüber nachgedacht, was ist es denn an den KI-generierten Texten, was mich stört? Und da musste ich, und das wollte ich dich auch mal fragen, ob das bei dir auch so ist, an Bewerbungsgespräche denken. Ja, da sitzt Praktikantin, Praktikant vor dir, antwortet auf alle Fragen richtig, drückt sich gut aus, ist nett angezogen, ist eine sympathische Person, aber du denkst, irgendwas fehlt mir hier. Irgendwie. Und ich habe überlegt, dass was da fehlt, ist Persönlichkeit. Da ist nichts dahinter, das ist irgendwie alles Fassade, das ist Wohlfeil, aber da ist irgendwie nichts dahinter, da steht keine Persönlichkeit dahinter, mit der ich Bock hätte, zusammenzuarbeiten. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, was mich auch bei diesen KI-Texten beschleicht. Geht dir das auch so?
Ja, also mir fällt da eine Sache aus meiner Schulzeit ein. Und zwar weiß ich noch, irgendwann mal, natürlich darf man das nicht, aber ich war jetzt keine faule Schülerin, irgendwann mal habe ich einfach vergessen, zu irgendwas eine Erörterung zu schreiben. Ich glaube, das war so 8. Klasse, 9. Klasse, sowas. Und ich hatte noch wirklich einen sogenannten Arsch voll Hausaufgaben auf. Und dann sagte meine Mutter irgendwann, weil es war so ein Geschichtsthema, sagte sie so, ach, weißt du was, ich schreibe dir das. Dann kannst du das nachher abschreiben und dann kannst du das abgeben und ist ja jetzt einmal nicht so schlimm. War sehr lieb von meiner Mutter, aber meine Mutter hat sich dann auch wirklich sehr angestrengt. Schöne Grüße an dieser Stelle, vielleicht erinnerst du dich noch daran, Mama. Sie hat ein paar Wörter eingebaut, die so eine Achtklässlerin jetzt nicht unbedingt nutzt und auch so Formulierungen. Und ich habe das dann aber, weil ich in der 8., 9. Klasse war, dann auch nicht mehr und wahrscheinlich in Eile, auch nicht mehr umgeschrieben danach, sondern einfach dann abgeschrieben und am nächsten Tag abgegeben. Und mein damaliger Klassenlehrer, der auch mit meinen Eltern gut bekannt war, der hat das dann einfach so abgenickt und hat aber irgendwann gesagt, ja, das hat deine Mama gemacht. Und ich habe so gedacht, oh nein, woher weiß der denn das? Ja gut, da waren so Worte wie kategorisch drin und so. Mhm. Ja, das weiß man in der 8. Klasse, ist ja wohl klar. Das bin auf gar keinen Fall ich. Und ich denke auch wenn es immer schwieriger wird, aber Lehrerinnen und Lehrer kennen ihre Schüler, wenn sie jetzt gerade nicht in der Oberstufe sind, vielleicht in 13. Klasse, sondern wenn die in der Mittelstufe sind, ich denke, die sind meistens auch nicht schlau genug, um sowas umzuschreiben.
Um gut zu faken, da hast du recht. Das ist eben, und das ist natürlich auch so forensisch gesprochen, wenn du Vergleichsmaterial hast und weißt, wie schreibt diese Person sonst so oder wie spricht diese Person sonst so, ist natürlich einfacher zu sagen, ob sie das nicht ist, als wenn du einfach einen nackten Text in die Welt pustest und sagst, ist der KI. Und dann habe ich auch noch eine Anekdote aus dem Studium. Eine Kommilitone von mir hat im Nebenfach Psychologie studiert, ging in eine mündliche Prüfung bei einem sehr bekannten, älteren, tollen Psychologieprofessor und kam raus aus der Prüfung und der Professor beriet sich dann mit seinem Beisitzer und kam raus und sagte irgendwie ausreichend und sagte mein Kommilitone, aber ich habe doch alle Fragen richtig beantwortet. Und dann kam der Satz, der Psychologieprofessor guckt ihn an, ja, aber Sie haben kein psychologisches Grundverständnis gezeigt. Und das ist so ein bisschen, ja, das ist eben so ein bisschen bei den KI-Systemen. Ich sage ja auch immer so, der Kaspar Hauser, die KI-Systeme haben sich alles angelesen, können zu allem, ja, von Kochrezepten bis hin zu, wie man seinen Partner irgendwie begeistert oder so, können die zu allem Auskunft geben, aber sagen, du zeigst kein Grundverständnis. Hm. Ja, du hast dir das irgendwo hergeholt, aber es kommt nicht von dir. Also du merkst, es ist jetzt nicht wissenschaftlich, sondern wir reden jetzt von der Gefühlsebene, aber das ist so das, was ich sagen würde, wie man diesen KI-System gegenübertritt. Und vielleicht nochmal eine Werbung für das schöne Buch von Roberto Simanowski, Die Sprachmaschinen, wo er genau das beschreibt, eben, dass diese Systeme ja auch nicht mit einer Persönlichkeit auf dich zutreten, sondern das sind eben tausende von Persönlichkeiten zusammengeramscht, die hier mit dir sprechen und das merkt man.
Hm, keine Seele. Mhm. Das kann man sagen. Ich bin gerade überlegen, es gibt...
Man sucht ja immer nach dem letzten, fand ich sehr schön von dir, man sucht ja immer nach der letzten Bastion der Menschen. Und ja. Seele haben ja vielleicht nicht mal Tiere, das sind wir wirklich doch einzigartig, herrlich.
Ja, bis die KI sich dann noch eine Seele faked.
Gott, jetzt hoffentlich kommt jetzt kein Shitstorm.
Ich wollte gerade sagen, gucken wir mal, also ich würde sagen, für alle Tierliebhaber, meine Katze hat auch eine Seele.
Absolut. Und zwar eine Freche. Unsere Hühner, die sich hier gerade picken, die haben keine.
Die haben keine. Bleiben wir beim Thema Chatbots. Und zwar haben wir ja auch schon öfter über Mistral gesprochen. Die europäische Antwort auf ChatGPT, Gemini und Co. Ich habe das Gefühl, so richtig setzt sich dieser Chatbot, der französische, nicht durch. Warum?
Nützt du nicht Le Chat zum...
Nein, noch nicht.
Noch nicht. Also ich habe auch Le Chat ausprobiert. Ich glaube... Die Antwort ist ein bisschen zweigeteilt. Zum einen bieten diese Firmen ja immer nicht nur ein Modell oder einen Chatbot an, sondern ganze sogenannte Familien, kleinere und größere, vielleicht eben für Spezialzwecke wie Programmieren und so geeignet. Und ich denke, unter der Haube, auch bei uns in der Forschung, werden verschiedene Mistral-Modelle benutzt. Das kriegst du aber als Endnutzerin oder Nutzer nicht mit, weil du vielleicht eine Jura-App irgendwo aufmachst, die mit dir spricht und du weißt nicht, welche Engine da jetzt drin ist. Ne? Mistral ist über die Azure-Plattform, glaube ich, von Microsoft auch, wie viele andere, auch erreichbar. Das heißt, es spielt schon irgendwo mit, aber es ist nicht das, was du nach außen hin anrufst oder aufrufst sozusagen. Mhm. Dir werden Mails geschrieben von einem Versandhändler und da kann eben Mistral drinstecken, ohne dass du jetzt weißt, wer diese Mail geschrieben hat. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist auch klar, den Aufwand, den die Großen reinstecken können, um die Chatbots eben richtig gut zu machen, mit richtig, richtig vielen Menschen, richtig vielen Clickworkern, die die bezahlen, um die eben immer, immer besser zu machen und mit immer mehr Spezialwissen zu füttern und so weiter, das können eben die europäischen Firmen dann nicht leisten. Das heißt sozusagen, im Endkundengeschäft nimmst du dann halt immer die, die halt vermeintlich das meiste können. Und das ist vielleicht so ein bisschen so auch wie bei Suchmaschinen. Ja, du könntest ja, wenn du nur die Öffnungszeiten von deiner Stadtbücherei suchst, könntest du ja auch Ecosia benutzen, um das nachzugucken. Aber aus Faulheit hat man dann eben Google in der Voreinstellung und geht dann eben zu Google und dann ist die Wertschöpfung halt in den USA und nicht in Deutschland. Also das wäre ja ganz einfach zu sagen, für bestimmte Dinge, ich möchte nur meinen Text zusammenfassen oder so, könnte ich jetzt auch zu dem Modell von Mistral gehen. Aber das macht man dann als Nutzerin und Nutzer vielleicht nicht, weil man sich darüber gar keine Gedanken macht oder eben auch einfach aus Bequemlichkeit. Aber eben nicht, gibt ja auch in Deutschland Modelle auch an denen wir mitgearbeitet haben in Konsortien und so, die durchaus benutzt werden, aber eben nicht jetzt im großen Endkundengeschäft.
Mhm. Ich muss sagen, während du das erzählt hast, habe ich gedacht, du hast vollkommen recht, ich faule Schwein. Ich habe nämlich ChatGPT auf meinem Handy und nutze es aus allein dem Grund, nicht weil ich es am besten finde oder sonst was. Und guck mal, ich lade es mir gerade runter. Weißt du auch warum? Weil es ein Kätzchen im Logo hat.
Aha.
Le Chat heißt ja auch die Katze auf Französisch und Le Chat ist dann ja quasi der Chat. Also
absolut.
Mistral hat mich überzeugt, ich werde es mir jetzt sofort.
Und sofort du im Saarland aus deutsch-französischer Freundschaft
genau.
Sowieso.
Das ja. Auch. Wir sind ja der deutsch-französischste aller Sender hier in der ganzen ARD, das wird ja gerne gesagt. Im französischsten aller Bundesländer. Du hast ja selber in Saarbrücken gewohnt, du weißt ja, ne? Hier ist es ein Katzensprung sozusagen.
Und wir kooperieren auch ganz intensiv, zum Beispiel mit INRIA in Frankreich, mit französischen Forschungslaboren, um eben in Deutschland hier auch so eine Achse aufzubauen und dem internationalen Markt was entgegenzusetzen. Also insofern, bitte, ja.
Ja, das stimmt. Ja, es ist aber ein bisschen Werbung für Saarbrücken zu machen. Also das ist wirklich schön. Ich hätte heute Morgen einen ganz mini kleinen Umweg fahren können von ungefähr 5 Minuten und hätte in Frankreich mein Baguette und mein Croissant kaufen können. Aber das ist Gott sei Dank hier auch schon angekommen. Da braucht man dann diesen Umweg.
Ja, genau, das wird da über die Grenze gebracht.
Ja, aber um das nochmal zu sagen, und auch, ich will jetzt auch keine Werbung für Mistral machen, aber es ist schon schlauer, dass man hier und da auch mal ein europäisches Modell nutzt. Ne?
Ja. Die sind zwar ja auch gekauft oder worden oder stark wird in sie investiert, aber auf jeden Fall, also auf jeden Fall mindestens mal die Leute, die jetzt sich auf den Weg machen und sagen, ich möchte in meinem Büro, in meinem Krankenhaus, in meiner Verwaltung, in meiner Firma oder so irgendwie mir vielleicht selber was zusammenbauen, wo KI an irgendeiner Stelle eine Rolle spielt, sich dann zu überlegen, bezahle ich jetzt Lizenzen für ein großes internationales Modell? Weil das muss man ja dazu sagen, das ist ja auch subventioniert. Also die sind ja, die Großen bieten sich ja uns auch, ich sag mal, unter Preis an. Das, was wir derzeit, zum Teil ist es ja kostenlos oder kostet ein paar Cent, das sind ja keine Marktpreise, die wir derzeit zahlen. Das kann jederzeit teurer werden und das merken auch große Firmen. Wenn die jetzt Lizenzen haben für ChatGPT oder so, für zig Hunderte oder Tausende von Arbeitsplätzen, dann kommen da schnell auch große Summen zusammen, die du dann jeden Tag für jede Anfrage über den Teich schiebst und das ist vielleicht auch nicht gut und dann sollte man sich nach europäischen Alternativen auch mal umgucken und sagen, reicht es vielleicht in meiner Anwendung, in meinem Kontext hier, weil ich sowieso Spezialwissen habe, was ich reinfüttern muss, was in anderen großen Modellen gar nicht drin ist, weil ich ein Getriebehersteller bin und hier eben Spezialdokumente habe, die ich sowieso einbinden muss und dann kannst du es auch mit einem europäischen Modell machen und hast dann das Ding bei dir im Keller laufen. Und dann kann man sich eben auch die Größe aussuchen. Ja, das größte Mistral-Modell braucht dann schon vielleicht ein paar 10.000 Euro Hardware-Computer im Keller. Aber es gibt eben kleinere Modelle, da kannst du dir für 4.000, 5.000 Euro einen Computer hinstellen. Ja. Das fängt dann eben auch schon klein an. Und dann hast du ein eigenes KI-System bei dir im Keller und dann zahlst du überhaupt keine Lizenzen. Und dann ziehst du den Internetstecker ab. Und dann hast du auch keine Daten, die rausgehen. Dann läuft dann alles bei dir.
Wo wir gerade bei großen Anwendungen sind, über eine Sache wird ja schon seit vielen, vielen Monaten auch immer wieder gesprochen, aber jetzt auch schon bei uns in Europa. Und zwar über Palantir. Wie genau funktioniert das und warum ist es genau auch so umstritten, Aljoscha?
Ich glaube, Palantir ist erstmal so eine Software, die eben in großen und sehr unterschiedlich aufgebauten Daten was suchen kann. Also Data Mining heißt es ja. Ne? Man schürft in Daten rum. Also man kann zum Beispiel im Internet und im Intranet und wenn man Zugriff hat in Mails und so weiter, kann man nach bestimmten Dingen, Personen, Mustern suchen. Und diese Software kann einem dann helfen, das auch vielleicht visuell darzustellen, Suchen zu verfeinern und so weiter und dann Dinge zu finden. Und das kann man natürlich auch in der Polizeiarbeit einsetzen, Stichwort Rasterfahndung. Ja, man hat vielleicht Zugriff oder man hat irgendwo Chats zugespielt, man hat irgendwelche Bilder, man hat irgendwelche Archive, man hat seine eigene Polizeidatenbank, man hat Social Media, man sucht nach bestimmten Leuten oder man sucht nach bestimmten Vorgängen und weiß, dass an einem bestimmten Datum sich eine Gruppe irgendwo zusammengerauft hat und guckt dann, was finde ich alles über die, was finde ich über die einzelnen Leute und so weiter oder auch über einzelne Personen, kann eben Rasterfahndung, Stichwort, ne, was man seit den 70er Jahren kennt, was aber immer daran gescheitert ist, dass zu viele Daten da waren. Ja, das kennt man ja, die klassischen RAF, ja, tragischen Missgeschicke, da waren eigentlich alle Informationen, oder das haben wir heute auch, ja, über Täter, die jetzt Anschläge verüben, haben wir oft die Situation zu sagen, eigentlich war das bekannt, eigentlich wussten verschiedene Stellen in Deutschland schon, dass es diese Person gibt und dass die auffällig geworden ist, aber es hat niemand die Daten zusammengebracht. Das wäre erstmal die Idee zu sagen, wir nutzen KI, um die Daten, die wir eigentlich zusammenbringen wollen, zusammenzubringen, weil die kann eben 24 Stunden am Tag arbeiten. Das ist ja also an sich erstmal eine sinnvolle Idee. Und dann kann man aber auch gleich sagen, ist es wirklich sinnvoll? Wollen wir wirklich die totale Überwachung? Wollen wir eine Rasterfahndung? Wollen wir wie in China das auch vorsorglich, also dass auch Leute natürlich dann gecheckt und beobachtet werden, die sich gar nichts zu Schulden kommen haben lassen. Will man dann eben, ne, man fängt ja, hat immer Beifang, man hat dann immer Leute vielleicht im Visier, die auch nichts gemacht haben. Das ist dann vielleicht, dann läuft das in Richtung einer ja, ohne Anfangsverdacht, gegenstandslose sozusagen Totalüberwachung. Also das ist erstmal das, was Kritiker sagen natürlich, allgemein, egal, nicht nur zur Firma Palantir, sondern ne, wir sollten uns gut überlegen als Gesellschaft, wie können wir das Ganze dann noch kontrollieren? Wenn es diese Möglichkeiten gibt, werden sie auch genutzt. Das wäre mal die allgemeine Kritik an dem Ganzen. Und dann ist nun Palantir speziell eine Firma, die aus den USA kommt und wo, ich glaube, auch der Inhaber nicht ganz unumstritten ist, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Da gibt es sogar einen eigenen Podcast drüber, falls man den über Peter Thiel gerne hören möchte.
Ja, genau. Und dann eben die Frage, wollen wir dann, dass eben deutsche polizeiinterne Daten möglicherweise dann irgendwo auf irgendwelchen Wegen auch bei einer Firma oder sogar einem Server vielleicht außerhalb Europas landen, wenn du vielleicht nicht 100% sicher bist. Die können uns ja zusagen, dass die Daten nicht zu ihnen transportiert werden, aber ob sie trotzdem nicht wirklich transportiert werden, ein Restrisiko, sage ich mal, bleibt. Und das macht das Ganze eben in vielerlei Hinsicht problematisch.
Markus Söder hätte das ja gerne. Der Ministerpräsident von Bayern, der hat ja schon gesagt, dass da gerne, entweder hat er schon oder will es gerne in der bayerischen Polizei implementieren, richtig?
Ja, aber zu den Dingen, die Markus Söder gerne hätte, möchte ich jetzt hier nicht Stellung nehmen, sonst das dauert wahrscheinlich
Wir wollen jetzt auch nicht über die Verbindung von Markus Söder zu Peter Thiel und sonst irgendwie was spekulieren, aber man muss...
Keine Bratwurst-Diskussionen im Podcast.
Genau, genau. Ja, es stimmt schon, dass man gerade bei natürlich straffällig oder auffällig gewordenen Menschen hier und da, vor allem zum Beispiel bei Sexualstraftätern oder sonst was, ja immer gerne sagt, ja toll, das wusste man doch, da musst du nur einmal umziehen und dann läuft er wieder frei rum und vergewaltigt die nächste Person. Aber auf der anderen Seite, genau was du sagst, der Schritt zu, ich habe aus Versehen mein falsches Like bei Instagram oder Facebook gesetzt oder bin in einer falschen Gruppe drin oder WhatsApp-Gruppe und wohne vielleicht in irgendeinem Viertel, was auch noch kriminell auffällig ist oder problematisch oder sonst was.
Klar.
Zu, ich bin eine Verdächtige, ist in diesem System ja wirklich nur ein Klick entfernt.
Klar, da wird eine Frau in der U-Bahn belästigt, es gab Kameras, man konnte sehen, wer in diesen Wagen eingestiegen ist, man hätte möglicherweise mit Gesichtserkennung erkennen können, dass diese Personen schon bekannt sind oder so, oder kann nachverfolgen, wer das war. Und auf der anderen Seite sagst du, ich möchte nicht auf dem Kamerabild aus der U-Bahn drauf sein und schon mal gar nicht, dass die Kamera versucht rauszufinden, wer ich bin. Also das ist eben auch immer ein bisschen, ja, zweischneidig oder vielleicht sogar bigott. Ja, man hätte gerne, natürlich, bitte beobachtet nur die Bösen und die Guten. Und die Guten überseht, und das ist schon theoretisch nicht möglich und praktisch schon mal gar nicht.
Das stimmt. Auch da werden Fehler gemacht.
Und seit Jahrzehnten, ich meine, dafür könnte man nochmal Ulf oder so hier in die Folge holen, Thema Vorratsdatenspeicherung und Ende. Anderes sind ja seit Jahrzehnten Klassiker genau aus diesem Bereich. Ja, wie lange dürfen die Bilder aufgenommen werden? Wer dürfen die dann mit staatsanwaltlicher Genehmigung, dürfen die dann erst analysiert werden? Ist dann aber möglicherweise zu spät, ja, weil die Täter dann weg sind und so, diese ganzen Fragen, die ranken sich darum, die können wir hier, glaube ich, auch nicht abschließen. anschließend. Das wäre allerdings schön, ja, wenn wir.
Hättest du denn noch ein Thema, über das du gerne sprechen wollen würdest, wo du sagen würdest, da erreichen dich oft Fragen zu?
Es gibt eigentlich zwei Themen, die sich gerade so ein bisschen, du hast ja gesagt, ich spreche mit relativ vielen Leuten und über KI und so weiter und viele machen vieles. Und so zwei Themen, die sich so ein bisschen rauskristallisiert haben, die mich interessieren, sind die eine Frage, wie gehe ich jetzt praktisch damit um, wenn ich meine ersten Schritte machen will? Hier, wir machen irgendwas, wir machen das analog oder wir machen es schon digital und wollen es jetzt mit KI machen, im Büro, in der Werkshalle, im Krankenhaus irgendwo. Mhm. Dann habe ich früher immer gesagt, ja, Leute, ihr müsst erstmal eure Prozesse sauber kriegen. Ja, also sind alle Informationen an den richtigen Stellen, sind alle informiert, ist das alles schön durchdigitalisiert und dann können wir anfangen und darüber reden, wo kann KI jetzt noch helfen. Und dann sagen aber viele Leute, ey, bis wir unsere Prozesse hier sauber haben, bis wir unsere ganzen alten Systeme abgeschafft haben, ist Sankt-Nimmerlein. Und zum Teil sind Sachen ja auch politisch vorgegeben, die absolut schwachsinnig sind oder irgendwelche Berichtspflichten oder so, die wirklich einfach irgendwann mal sinnvoll waren, aber einfach jetzt noch gemacht werden müssen, weil man einfach sozusagen das Finanzamt muss die abhaken, egal ob die Sinn ergeben oder nicht. Also sagen wir mal, bis wir das politisch jetzt hinbekommen haben, dass wir diesen schwachsinnigen Prozess hier nicht mehr machen. So, dann die Frage, nimmt man KI als Tesafilm und klebt das einfach erstmal alles zu mit KI und sagt, wir sehen dann diese vielleicht einfach ein paar schwachsinnige Prozessschritte nicht mehr im Alltag. Was natürlich die Gefahr birgt, dass man sie nie mehr anfasst und dass vielleicht in ein paar Jahren auch niemand mehr da ist, der überhaupt noch durchblickt, wenn man dann die KI mal aufbohrt und sagt, warum werden hier Daten von links nach rechts geschoben und umformatiert und verändert und dahin abgelegt und ins SAP-System gespeist und was weiß denn ich. Aber das ist so eine Grundsatzdiskussion. Ja, erst sauber machen und dann KI oder einfach drüber pappen und einfach sagen erstmal make it happen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist irgendwie so ein bisschen, sind neue Aspekte, die reinkommen. Und die zweite Frage, die auch öffentlich schon diskutiert wird, wirklich die, wie sorgen wir dafür, dass wir nicht Kompetenz verlieren? Also Stichwort Skillverlust oder De-Skilling. Wie sorgen wir dafür, dass nicht dieser Muskel zwischen unseren Ohren weiterhin aktiv bleibt, wenn man eben so viele Sachen so schön auslagern kann, eben die Programmierprojekte da, die kann man auslagern, die kann KI machen. Wie lernen Leute dann noch von der Pike auf programmieren, um dann in ein paar Jahren eben auch noch in der Lage zu sein, komplexere Projekte zu verstehen, die KI gebaut hat, die zu durchdringen, im Zweifelsfall mal menschlich drüber zu gucken. Mhm. Oder man macht die Entscheidung, man sagt, brauchen wir gar nicht. Ist uns egal, Hauptsache läuft. Ja, da wird eine Webseite und so weiter programmiert, niemand von uns versteht die, aber wir trauen dem KI-System oder so oder wir können damit leben. Aber diese Frage, die wirklich, das sage ich den Leuten immer, meine Vortragstitel, ne, frag nicht, was KI für dich tun kann, nehme ich ganz oft als Vortragstitel. Nicht die Frage, kann KI jetzt Softwareprojekte managen, sondern die Frage, wie viel vom Softwareprojektmanagement möchte ich an KI abgeben und wie viel möchte ich bei den Menschen behalten.
Nehmen wir einen Film schneiden. Ich will einen Film für Instagram oder sowas oder für Social Media schneiden. Gib da 8 Videos und 3 Bilder von mir rein und dann wird da ein netter Film draus gemacht mit der KI. Dann ist es ja immer noch nicht das Gleiche und ich gewinne keinen Oscar dafür, weil ich nicht weiß, wie das geht. Das macht ja einfach nur.
Oder du hast mit deinem Kunden, was weiß ich, KI hat 15 Mails mit deinem Kunden geschrieben und du hast die mal so drüber geguckt. Dann hast du eine halbe Stunde später vergessen, was da eigentlich Inhalt war. Ne? Und vorher hättest du dir bei jeder Mail überlegt, will ich das so, will ich da, wie weit gehen wir an der Stelle Vertragsverhandlungen oder irgendwas oder so. Ne? Und du bist dann überhaupt nicht mehr richtig involviert. Selbst wenn du drüber geguckt hast und gesagt hast, das ist alles super, hätte ich auch so gemacht, hast du hinterher ein anderes Verhältnis zu diesem Kunden und zu diesem Vertrag. Ne? Und einen Tag später hast du es komplett vergessen. Das mag ja auch nicht schlimm sein in vielen Fällen, aber in manchen Fällen ist es vielleicht schlimm. Und das muss man, glaube ich, jetzt lernen. Da müssen wir jetzt lernen, mit umzugehen, dass es eben manche, oder wie die Didaktiker sagen, Lernen und Beschäftigung braucht eben Widerstand. Eben, was halte ich bei mir, was gebe ich ab und in welchem Umfang gebe ich es ab und welche neuen Kontrollmechanismen braucht man vielleicht, die man früher gar nicht brauchte, weil man einfach wusste, die Mitarbeiter machen nichts falsch. Glaube ich, das sind Fragen, die man sich jetzt stellen sollte. Dann kommt man auf jeden Fall in so eine aktivere Haltung und dass du weißt, darum geht es mir immer, aktiv gestaltende Haltung. Ich bin derjenige, der bestimmt, was KI hier macht und nicht sozusagen, oh, weil KI das kann, müssen wir das jetzt mit KI machen und
Ja, vor allem ist es ja auch so, wir leben ja in einer Zeit, in der jeden Tag so viele Reize, Informationen und Daten in unseren, wie du immer sagst, Muskel da oben reingehen, dass wir ja sowieso super vergesslich werden. Ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht. Also ich weiß jetzt wahrscheinlich in einer halben Stunde schon nicht mehr von all dem, was wir hier besprochen haben, weil dann ich 30 weitere E-Mails beantwortet habe und mich in 15 Themen reingelesen habe. Das heißt, je mehr man abgibt, desto mehr vergisst man und verliert ja auch die Kontrolle über solche Sachen.
Was haben Sie gerade gesagt?
Ja, genau. Wer sind Sie?
Da spricht jemand.
Das stimmt, aber wenn man mehr abgibt und mehr sich in die Hängematte legen kann, kann man auch nachmittags schön Schnitzel im Borchertz essen.
Apropos, das wäre doch jetzt ein guter Moment eigentlich, dass wir uns jetzt alle so langsam Richtung Hängematte begeben.
Du hattest am Anfang schon gesagt, der nächste große Schritt. Also was würdest du denn ganz konkret sagen, der nächste große Schritt in Sachen KI? Was passiert? Auf was können wir uns jetzt schon mal freuen und einlassen?
Na, ich würde mich jetzt freuen, eben die vielen kleinen Helferlein bei uns im Arbeitsalltag, in der Produktion, im Mittelstand in Deutschland. Darum geht es ja. Wir haben ja sehr viel Spezialwissen und Firmen, die Dinge tun und die eben auch Dinge tun, die man gerne abgeben würde, weil man auch gar keine Leute mehr findet oder weil sie auch einfach nicht sinnvoll sind für Menschen. Und wenn wir das schaffen, den nächsten Schritt jetzt zu machen und dann eben auch super coole Produkte weiterhin anbieten zu können, die dann eben auch digitalisiert sind und mit KI vielleicht noch ein bisschen mehr können als ohne, dass wir dann eben auch die Produktion verbessern können, die Wertschöpfung verbessern können, die Ärztinnen und Ärzte müssen weniger protokollieren und haben mehr Zeit, sich um die Patientinnen zu kümmern. In der Schule kann man individueller Sprachunterricht und so weiter jeder Schülerinnen und Schüler mit ihrem Chatbot bedienen, dann können wir es, glaube ich, wirklich schaffen, in eine vernünftige neue Gesellschaft zu gehen, die Wertschöpfung betreibt, die die Leute weiterhin schlau macht und vielleicht auch ein bisschen mehr in der Hängematte liegt.
So, Aljoscha, erstmal nochmal wieder vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn wir auch nur so Folgen zu zweit haben, weil man da so ein bisschen plaudern kann und weil du ja auch einfach ein super Interviewpartner bist. Da freue ich mich immer sehr drüber. Immer schön auf den Punkt
Die
gebracht.
Interviews werden aber umso besser, je besser diejenige fragt. Das weißt du, also das Lob geht zurück.
Super. Wir sind einfach toll. Punkt.
Stimmt.
So, Aljoscha, vielen Dank. Ich will dich jetzt auch überhaupt gar nicht weiter stören. Ich glaube, du hast schon direkt einen Anschlusstermin und ich habe heute auch noch einen ganzen Tag voll Arbeit vor mir. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche schon wieder hören. Und ich freue mich auch, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr auch wieder mit dabei seid bei unserer nächsten Folge. Aljoscha, ich sage erstmal Tschüss.
Simin, ciao.
Und dann kommen wir zum Podcast-Tipp.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und unser Podcast-Tipp heute ist einer, der mir persönlich sehr am Herzen liegt. Denn 2020 hat diese Nachricht ganz Deutschland erschüttert. Zwei junge Polizisten sterben bei einer Verkehrskontrolle bei Kusel, hier ganz in der Nähe in Rheinland-Pfalz. Der Täter, ein Mann, den die beiden Polizisten beim illegalen Jagen erwischt haben. Meine Kollegen Nadine Thielen und Lukas Baumann haben mehrere Monate zu diesem Fall recherchiert. Sie haben mit zahlreichen Menschen gesprochen, die den Täter kannten. Was wir mittlerweile wissen ist, er ist schon vor dem Mord immer wieder aufgefallen.
Hätte man den Täter schon lange vor dem Polizistenmord stoppen können? Das hört ihr im True Crime Podcast im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ab 9. April gibt es jeden Donnerstag eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt, in der ARD Sounds App, gibt es dann schon alle Folgen auf einmal. Den Link zum Podcast findet ihr auch in unseren Shownotes.